Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Locker und entspannt sitzt Crossair-Gründer Moritz Sutter auf der Anklagebank, obwohl die Anklage auf fahrlässige Tötung von 24 Menschen lautet. Wir berichten vom Bundesstrafgericht Bellinzona. Genuss und Sucht liegen bei den 29% wohl ganz nah beieinander. So viele rauchen in der Schweiz immer noch, Verboten und Präventionskampagnen zum Trotz. Wenn der internationale Währungsfonds durchgeschüttelt wird, will Asien auf sicherem Boden stehen und gründet einen eigenen Antikrisenfonds. Auf Mission Impossible sind Schweizer Parlamentarier in Serbien. Sie wollen Scherben zusammenkehren, welche die bundesrätliche Kosovo-Politik hinterlassen hat. Um 13 Uhr die Entscheidungshilfe, die Abstimmungskontroverse zur Einbürgerungsinitiative bestreiten SVP-Vizepräsidentin Jasmin Hutter und SP-Vizepräsidentin Ursula Wyss. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat der Prozess zum Absturz eines Crossair-Flugzeugs in Bassersdorf begonnen. Die Verteidigung musste gleich zu Beginn eine Niederlage einstecken. Das Gericht lehnt es ab, die Zeugen erneut einzuvernehmen. Das hätte den Prozess wesentlich verzögert. Angeklagt sind 6 Personen, darunter Crossair-Gründer Moritz Sutter und der ehemalige Crossair- und Swissair-Chef André Dose. Beim Absturz waren 2001 24 Personen ums Leben gekommen. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, lanciert eine neue Anti-Tabak-Kampagne. Unter dem Motto «Weniger Rauch, mehr Leben» werden in der Presse sowie auf Plakatwänden neue Botschaften zur Raucherprävention publiziert. Dabei wolle man erneut mit positiven Botschaften werben, betont das BAG. Gleichzeitig zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes, dass der Anteil der Raucherinnen und Raucher an der Gesamtbevölkerung im vergangenen Jahr nicht weiter gesunken ist. Dies entgegen dem Trend der letzten Jahre. Demnach betrug der Raucheranteil 2007 nach wie vor 29%. Während bei den Männern jeder Dritte rauchte, war es bei den Frauen nur jede Vierte. Der Spitalverband H+ lanciert im Internet ein neues Angebot, mit dem Erfahrungs- und Fallzahlen einzelner Spitäler miteinander verglichen werden können. Dieses Angebot könne Patienten vor einem Eingriff bei der Wahl eines geeigneten Spitals unterstützen, teilt der Verband mit. Laut H+ belegen internationale Studien, dass bereits der Vergleich von Fallzahlen einen guten Hinweis gebe auf die Qualität der Behandlung. Von den insgesamt 370 Kliniken und Spitälern, die dem Verband angeschlossen sind, beteiligen sich knapp 2/3 am Internetvergleich. Im Kanton Graubünden erhält die romanische Sprache weiter Auftrieb. Im Raum Ilanz bieten 11 weitere Gemeinden Romansch Grischun als aktive Schulsprache an. Damit wächst die Zahl der Pioniergemeinden auf 34, wie die Bündner Erziehungsdirektion mitteilt. Ab dem neuen Schuljahr werden die Kinder in der Primarschule dieser Gemeinden auf Deutsch und Rätoromanisch unterrichtet. Ungeachtet der schweren Verwüstungen durch einen Zyklon hält das Militärregime in Burma an der Volksabstimmung vom nächsten Samstag fest. Die Bevölkerung sehe der Befragung über die neue Verfassung freudig entgegen, heißt es im staatlichen Radio und Fernsehen. Nach amtlichen Angaben kamen durch den Tropensturm mindestens 350 Menschen ums Leben. Hunderttausende Menschen sind obdachlos geworden. Die verarmte Bevölkerung Burmas wurde vor allem im Delta bei Rangoon schwer getroffen. Die Verwüstungen sind schlimmer denn je nach einem Durchzug von Stürmen. Rangoon gleicht nach der Darstellung von Augenzeugen einer Kriegslandschaft. Armensiedlungen wurden völlig zerstört, ebenso vermutlich die Reisernte in den nahen Feldern. 13 asiatische Staaten wollen sich vor neuen Finanzkrisen schützen. Sie haben beschlossen, einen Antikrisenfonds zu gründen und wollen mindestens 80 Milliarden Dollar einzahlen. Den größten Teil des Geldes werden China, Japan und Südkorea bereitstellen. Beobachter werten den Beschluss als wichtigen Schritt in Richtung eines asiatischen Gegenstücks zum Internationalen Währungsfonds, dem IWF. Der IWF ist in Asien äußerst unpopulär. Während der Finanzkrise in Asien in den 90er Jahren mussten die Staaten große Summen beim IWF leihen, um ihre Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Und der IWF machte der Region strenge Auflagen. So mussten etwa Staatskonzerne verkauft werden. Der Kurs der Yahoo-Aktie ist nach der geplatzten Übernahme durch Microsoft stark zurückgegangen. An der Schweizer Börse und auch in Frankfurt sackte er rund 17% ab. Microsoft hatte am Wochenende seine Übernahmeofferte zurückgezogen. Yahoo erachte das 50 Milliarden Dollar Angebot als zu niedrig. Die Eisenbahn in Neuseeland geht zurück in staatliche Hände. Die Regierung kauft das Bahnunternehmen für rund eine halbe Milliarde Franken von einer Holding zurück. Das sei der beste Weg, um in die Bahn zu investieren und dem Bedürfnis der neuseeländischen Kunden zu genügen, sagte der Finanzminister. Nach der Privatisierung vor 8 Jahren seien die Anlagen der Bahn heruntergekommen. Im Sauerland im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Polizei 3 Babyleichen in einer Kühltruhe des Hauses entdeckt. Die Mutter der toten Kleinkinder sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen mit. Die Polizei sei durch einen Familienangehörigen über die Kinderleichen informiert worden. Die Polizei nimmt an, dass die Säuglinge lebend zur Welt kamen. Fälle von Kindstötung durch die eigenen Eltern haben in letzter Zeit mehrmals Deutschland aufgeschreckt. Erst im April wurde in Frankfurt an der Oder eine 42-jährige Frau zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil sie insgesamt 9 Neugeborene unversorgt hatte sterben lassen. In Neu-Ulm nördlich des Bodensees sind bei einem Brand in der Innenstadt letzte Nacht 20 Personen teils lebensgefährlich verletzt worden. Mehrere Bewohner sprangen aus dem 2. und 3. Stock des 5-stöckigen Hauses. Die Brandursache ist nicht bekannt. Das Haus brannte völlig aus und droht nun einzustürzen. Die Kantonspolizei Zürich hat eine 9-köpfige jugendliche Einbrecherbande ausgehoben. Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 17 Jahre alt und kommen aus Lagern von Fahrenden aus dem ehemaligen Jugoslawien, welche in Italien aufgebaut wurden. Die Einbrecher wurden alle aus der Schweiz ausgeschafft. Sie waren trotz ihrer Jugend mit Autos eingereist. Gegen sie hatten zum Teil schon Einreisesperren bestanden. Die Deliktsumme beträgt laut der Zürcher Polizei 2,5 Millionen Franken.
12:37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Und das ist in den nächsten Minuten ein Blick in den Gerichtssaal, in dem sich Moritz Sutter, André Dose und 4 Mitangeklagte wegen des Crosser-Unglücks verantworten müssen. Dann Stichworte zu den weiteren Themen. Burma nach dem Wirbelsturm, eine schwierige Bilanz. Schweizer Pflästerli-Politik in Serbien, eine schwierige Annäherungsgeste. Microsoft nach einem gescheiterten Annäherungsversuch, eine schwierige Ausgangslage. Und Basel und seine Krux mit moderner Architektur, eine spannende Abstimmungsvorlage. Um 13 Uhr dann Masseneinbürgerungen verhindern oder der Willkür Tür und Tor öffnen. Was bringt die Einbürgerungsinitiative und was nicht? In der Abstimmungskontroverse streiten Jasmin Hutter, SVP, und Ursula Wyss, SP. Ist das Management der Crossair mitschuldig am Flugzeugabsturz bei Bassersdorf vor 6 Jahren? Und ist das Crossair Management damit mitschuldig am Tod von 24 Menschen? Oder war nur der übermüdete Pilot schuld? Seit heute Morgen beschäftigt sich das Bundesstrafgericht in Bellinzona also mit der Frage. Angeklagt sind Crossair-Gründer Moritz Sutter, Vizepräsident André Dose und 4 weitere Kaderangestellte. Vor dem Gerichtssaal wies André Dose jede Schuld von sich und sagte:
Ich habe meine Arbeit stets sehr gewissenhaft, sehr sorgfältig, sehr pflichtbewusst ausgeführt, insbesondere in allen Fragen der Sicherheit. Und deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
Inlandredaktor Alexander Sauter verfolgt für uns den Prozess in Bellinzona. Alexander Sauter, plädieren auch die anderen 5 Angeklagten wie André Dose eben auf nicht schuldig?
Ja, André Dose war der Einzige, der dies außerhalb des Gerichtsgebäudes zu Journalisten sagte, aber im Gerichtssaal selbst sagten alle 6 Angeschuldigten, also auch Grossherrgründer Moritz Sutter, dass sie die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft zurückweisen, also nicht schuldig seien.
Im Flugunfallbericht zum Flugzeugabsturz von Bassersdorf steht jetzt eigentlich, schuld am Ganzen sei der Pilot. Wieso steht nun die Crossair-Leitung vor Gericht?
Ja, der Vorwurf, den die Bundesanwaltschaft macht, lautet, durch die Handlungen des Managements habe es erst zu diesem Unglück kommen können. Zum Beispiel, die Crossair habe massiv expandiert und dabei in Kauf genommen, dass die Flugsicherheit gefährdet werde. Diesen Vorwurf hat Moritz Sutter vor rund einer halben Stunde entschieden zurückgewiesen. Oder weitere Vorwürfe, man habe zu wenig oder sogar gar nichts unternommen, um die fliegerischen Mängel des Unglückspiloten abzuklären oder zu erkennen. Oder anders formuliert, hätte das Management sauber gearbeitet, hätte man gemerkt, dass der Pilot ein Risiko darstelle und nicht mehr fliegen dürfe. Massiv in diesem Zusammenhang sind auch die Vorwürfe gegen Crossair-Gründer Moritz Sutter. Direktor habe einen diktatorischen Führungsstil gehabt, welche jeglichen Widerspruch gegen ihn verhindert habe. Und er habe, so Zitat, eine Angstkultur geprägt und damit verhindert, dass Fehler gemeldet werden.
Sie haben die Anklageschrift im Detail vor sich. Wie schwierig wird es denn, der Crossair-Führung diese Mitschuld nachzuweisen?
Ja, das ist der eigentliche Knackpunkt bei diesem Prozess. Es geht ja um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung und dabei auch um die Frage, war es voraussehbar, dass mit diesem Piloten ein Unfall passiert, und war es voraussehbar im Moment? Hätte das Management also erkennen müssen, dass dieser Pilot ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, und wäre das Unglück vermeidbar gewesen, wenn das Management anders gehandelt hätte? Und hat das Management wirklich das Risiko eines Absturzes in Kauf genommen? Wie bereits erwähnt, André Dose und Moritz Sutter haben heute Morgen gesagt, Flugsicherheit hätte immer oberste Priorität gehabt und Sicherheit sei immer oberstes Gebot gewesen.
Der Prozess wird ja mindestens 2 Wochen dauern. Wie ist denn heute Morgen die Atmosphäre im Gerichtssaal gewesen? Ist so etwas wie Druck zu spüren bei den Angeklagten?
Nein, die Angeklagten zeigten sich betont locker, kann man schon fast sagen. Crossair Chef Moritz Sutter hatte die Beine übereinander geschlagen. Die Verhandlung findet ja nicht im üblichen Gerichtssaal des Bundesstrafgerichts statt, sondern im Saal des Stadtparlaments von Bellinzona. Der Grund liegt einerseits im großen Medieninteresse und aber auch an der hohen Zahl Angeklagter. Die Angeklagten gaben heute Morgen auch offen auf sämtliche Fragen des Gerichtspräsidenten Auskunft. Es ging aber auch noch nicht um wirklich heikle Fragen. Im Vordergrund vor allem die Organisationsstruktur zum Zeitpunkt des Unglücks. Heute Nachmittag sind wir gespannt, wie es weitergeht. Dann wird es sicher konkret um die einzelnen Vorwürfe gehen und dann wird man dann auch sehen, wie sich die Angeklagten dann im Gerichtssaal verhalten.
Vom Bundesstrafgericht aus Bellinzona, Inlandredaktor Alexander Sauter. Nargis hieß der Wirbelsturm, der am Wochenende mit unglaublicher Wucht die Küste Burmas erreicht hat und über das südostasiatische Land mit der Millionenstadt Rangoon gefegt ist. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch kaum absehbar. Zum einen sind betroffene Küstenregionen praktisch nicht erreichbar, zum anderen informieren die burmesischen Behörden nur zurückhaltend. ARD-Korrespondent Bernd Muschborowska fasst zusammen.
Die Militärregierung von Myanmar, wie Birma offiziell heißt, hat weite Teile des Landes zum Katastrophengebiet erklärt, darunter die alte Hauptstadt Rangoon und die Regionen Irrawaddy, Bago, Mon und Karen. Nur langsam schaffen es die Behörden und internationalen Hilfsorganisationen, das gesamte Ausmaß der Schäden festzustellen. Die Verbindungsstraßen in die am stärksten betroffenen Regionen im Flussdelta des Irrawaddy sind blockiert, Telefon- und Internetverbindungen noch immer unterbrochen. Außerdem haben die Mitarbeiter der internationalen Hilfsorganisationen in dem von einer Militärjunta regierten Land nur wenig Bewegungsfreiheit und benötigen für Reisen außerhalb Rangoons eine Sondergenehmigung. Teryes Kavdal, der UN-Vertreter für die Koordinierung humanitärer Hilfsorganisationen in Südostasien, sagte in Bangkok, es wird noch einige Zeit dauern, bis wir uns ein vollständiges Bild vom Ausmaß der Schäden gemacht haben und vom Umfang der Hilfe, die notwendig ist. Vertreter mehrerer internationaler Hilfsorganisationen trafen sich heute in Bangkok, um die Hilfsmaßnahmen für die von dem Sturm betroffenen Menschen in Birma zu koordinieren, das ohnehin eines der ärmsten Länder der Welt ist. Ein Hilfeersuchen der Militärjunta wird jedoch nicht erwartet, meint Skavdal. Normalerweise ist es die Position der Regierung von Myanmar, nicht um Hilfe zu bitten. Aber wenn Hilfe angeboten wird, dann nehmen sie die auch an. Die Millionenmetropole Rangoon ist noch immer weitgehend ohne Strom. Telefon- und Internetverbindungen sind unterbrochen. Hunderte Häuser wurden abgedeckt, umgestürzte Bäume blockieren die Straßen. Die Zahl der Toten wird offiziell mit mehr als 350 angegeben, doch sie wird vermutlich ansteigen, denn die am stärksten betroffenen Regionen im Flussdelta des Irrawaddy konnten noch gar nicht erreicht werden. Allein auf der vorgelagerten Insel Hangji sind nach offiziellen Angaben 20.000 Häuser zerstört und rund 100.000 Menschen obdachlos geworden, als am Wochenende der tropische Wirbelsturm Nargis mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über die Region hinwegfegte. Es sind wie immer in solchen Situationen die Ärmsten der Armen, die am stärksten betroffen sind. Die Behausungen der einfachen Leute auf dem Land sind längst nicht so stabil wie andere Gebäude. Ungeachtet der schweren Zerstörungen, die der Wirbelsturm Nargis in weiten Teilen Birmas angerichtet hat, soll das geplante Verfassungsreferendum am kommenden Wochenende stattfinden. Am 10. Mai sind die Birmaner zur Stimmabgabe über die neue Verfassung aufgerufen, die den Weg des Landes zur Demokratie ebnen soll.
Eine Delegation der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates reist heute in den Westbalkan. In Bosnien-Herzegowina, Serbien und im Kosovo will die Delegation über die kommenden Tage Informationen sammeln über die wirtschaftliche, politische und soziale Situation der Region. Vor allem in der serbischen Hauptstadt Belgrad sind die Parlamentarier dabei in heikler Mission unterwegs. Denn seit der raschen Anerkennung des Kosovos durch die Schweiz sind die Beziehungen stark belastet. Daniel Voll berichtet.
Dass die Reise der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates nach Belgrad kein Sonntagsausflug wird, weiß Delegationsleiter Gerry Müller schon seit längerem. Denn das Ansehen der Schweiz in Serbien ist seit der raschen diplomatischen Anerkennung des Kosovo durch die Schweiz arg ramponiert. Darum diene die Reise durch den Westbalkan nicht nur der Information seiner Kommission, sagt Präsident Gerry Müller kurz vor der Abreise am Telefon, sondern vor allem auch der Pflege der gegenseitigen Beziehungen.
Ich hoffe natürlich sehr, dass sich das spürbar ändern wird. Ich hoffe auch sehr, dass man das Gespräch wieder aufnehmen kann. Wenn man etwas kennt, betrachtet man es anders, als wenn man eine Beurteilung bekommen hat, die beispielsweise über Medien gegangen ist oder über Gehörtes gegangen ist. Da habe ich schon den Eindruck, dass es möglich sein wird, Verbindungen zu erhalten, die besser sind.
Das liegt durchaus auch im Interesse der Regierung, wie Bundesrätin Micheline Calmiret bereits Ende März sagte, als sie in Pristina die neue Schweizer Botschaft einweihte, auf ihrer eigenen Westbalkanreise aber nicht in Belgrad vorbeiging. Sie hoffe sehr, dass die Nationalratsdelegation auch mit Vertretern des serbischen Parlaments sprechen könne.
J'espère que la délégation parlementaire suisse aura la capacité de rencontrer des interlocuteurs parlementaire serbe. En faisant cela, je veux dire, c'est un travail complémentaire que nous avons dans le même objectif, celui de ne pas exclure la Serbie.
Das sei eine bewusste Arbeitsteilung zwischen der Regierung und dem Parlament. Gerry Müller, der in der Außenpolitischen Kommission gegen die Anerkennung des Kosovo gestimmt hatte, dürfte einen leichteren Zugang zu den serbischen Parlamentariern haben als die Außenministerin. Eine Parlamentarierkommission habe generell andere Möglichkeiten als ein Regierungsmitglied, wenn sie in anderen Ländern Gespräche führten, sagt Müller. Doch sehr breit angelegt sind die offiziellen Kontakte der Schweizer Delegation diesmal nicht, zumindest nicht in Belgrad. Dort stehen neben einem Besuch beim Parlamentspräsidenten nur gerade eine Delegation eines regionalen Parlaments auf dem Programm. Denn in Serbien wird am Wochenende gewählt und die Kosovo-Frage ist das heiß umstrittene Thema. Da könnte das Treffen mit einer Schweizer Delegation leicht zum Politikum werden. Die Nationalratsdelegation habe ihre Reise schon vor Monaten geplant, sagt Gerry Müller, und man habe keinen Grund gesehen, sie auf einen weniger belasteten Zeitpunkt zu verschieben.
Sie haben aber auch gesagt, das spielt keine Rolle, weil sich dort im Moment sehr, sehr viel bewegt und es ist nötig ist, möglichst schnell hinzugehen, um eben auch Entscheide, die wir in der Schweiz treffen müssen, so machen können, dass wir einmal vor Ort gewesen sind und auch die Stimmung aufgenommen haben, mit den Leuten gesprochen haben, nicht nur Papierentscheide machen. Da habe ich also keine Bedenken, dass es gerade der falsche Zeitpunkt wäre.
Sagt der Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats Gerry Müller im Bericht von Daniel Voll. Die Außenpolitische Kommission will also mit dem Besuch in Serbien kitten, was durch die Anerkennung Kosovos und den Besuch von Micheline Calmiret in Pristina in die Brüche ging. Frage an Walter Müller in Belgrad. Besteht da Hoffnung, dass diese Botschaft in Serbien gehört wird?
Nein, diese Botschaft wird mit Sicherheit nicht gehört. Die Außenpolitische Kommission darf sich da keine Illusionen machen. Denn in Serbien wird am nächsten Wochenende ein neues Parlament gewählt und steckt zurzeit in einem dreckigen und lauten Wahlkampf. Das heißt aber auch, dass nach diesen Wahlen andere Leute im serbischen Parlament sitzen werden als heute. Die APK, also die Außenpolitische Kommission, wird also Kontakte zu Politikern haben, die vielleicht dann nicht mehr im Parlament sein werden.
Sie haben es angetönt, es ist Wahlkampf. Wird in diesem Umfeld der Besuch überhaupt in der serbischen Öffentlichkeit wahrgenommen?
Ich denke nicht, dass dieser Besuch hier besonders wahrgenommen wird. Was die Leute hier mehr beschäftigt, ist die Frage, ob die ultranationalistische radikale Partei an die Macht kommen wird oder nicht. Und das ist durchaus möglich. Wohl ist der Kosovo, der sich unabhängig erklärt hat, das Hauptthema des Wahlkampfs, zusammen mit der Frage, ob sich Serbien der EU annähern soll oder nicht. Die serbischen Nationalisten wollen nicht in die EU, wenn diese nicht laut und deutlich erklärt, der Kosovo gehöre zu Serbien. Das wird die EU aber nie machen, da die meisten EU-Länder, wie auch die Schweiz, den unabhängigen Kosovo anerkannt haben. Und ein anderes Beispiel zu reden gibt heute auch in Belgrad, dass Staatspräsident Tadic am Wochenende Todesdrohungen bekommen hat. Erinnerungen werden wach an den Mord von Ministerpräsident Cinčić vor 5 Jahren. Also kurz, der Schweizer Besuch wird unter diesen Umständen im Wahlkampf wohl untergehen.
Wäre es denn aus Sicht der Schweizer Politik geschickter gewesen, wenn die Außenpolitische Kommission direkt nach der Botschaftseröffnung in Pristina nach Belgrad geflogen wäre und nicht erst Wochen später?
Nein, das hätte nichts geändert, denn zu diesem Zeitpunkt war die Regierungskoalition der Parteien von Ministerpräsident Koštunica und Staatspräsident Tadic bereits auseinandergebrochen, eben wegen dem Streit um den Kosovo und der Annäherung an die EU. Ich denke, klüger wäre es wohl gewesen, vorerst mal die Wahlen vom nächsten Wochenende abzuwarten und dann die Regierungsbildung und dann wieder zu schauen, wie man an den serbisch-schweizerischen Beziehungen weiterarbeiten kann.
Einschätzungen aus Belgrad von Walter Müller. Deal or no deal? Die Antwort lautet no deal. Auch ein Angebot von mehr als 47 Milliarden Dollar konnte die Führungsspitze des Internetportals Yahoo nicht überzeugen, die Firma an den Softwarekonzern Microsoft zu verkaufen. Damit scheitert eine Übernahme, die in den Augen vieler Experten sehr viel Sinn gemacht hätte, vor allem für die Aktionäre von Yahoo, aber auch aus Sicht von Microsoft. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Nicht zum ersten Mal scheitert Microsoft daran, Fuß zu fassen außerhalb seines klassischen Geschäftes, den Verkauf von Softwarelizenzen für Produkte wie Microsoft Vista oder Office. In der Geschäftswelt ist Microsoft damit zwar noch bestens etabliert und verdient damit nach wie vor sehr viel Geld. Die Softwarefirma kann also gut damit leben, dass die Übernahme von Yahoo nicht gelingen wollte, kurzfristig. Längerfristig hat Microsoft aber ein Problem. Das Geschäft mit Firmenkunden schrumpft. Das Internet wird immer wichtiger, gleichzeitig nimmt die Bedeutung von Software ab, die auf einem PC installiert wird. Internet-Kurznachrichten, Kalender, Internettelefonie, Online-Fotoarchive, zusammengefasst in sogenannte Social Networks, die den Austausch dieser Informationen unter den Nutzerinnen sehr einfach machen. Immer mehr Menschen nutzen diese vielen kleinen Helfer im digitalen Alltag, nicht mehr nur privat, sondern eben auch im Büro. Das macht den Chefs von Microsoft Sorgen. Microsoft hat diese Entwicklung nämlich verschlafen. Darum versucht der Microsoft-Chef Steve Ballmer mit aller Kraft, Yahoo zu übernehmen. Er wollte auf einen Schlag Millionen von Privatkunden zukaufen. Zusammen mit den Millionen Privatkunden, welche die Internetdienste von Microsoft heute schon nutzen, hätte das Geschäft eine Größe erreicht, die nötig ist, um Geld verdienen zu können. Bisher ist das ein Verlustgeschäft, das Microsoft gegen 1 Milliarde Dollar pro Jahr kostet. Google macht mit dem gleichen Geschäft mehrere Milliarden Gewinn, dank riesigen Marktanteilen, die Online-Werbung erst lukrativ machen. Nur vordergründig geht es darum, in den Online-Werbekuchen zu beißen. Niemand weiß, ob dieses Werbegeschäft tatsächlich so lukrativ sein wird. Viel wichtiger ist es für Microsoft, sich in den kommenden Jahren einen direkten Zugang zu einer breiten Basis von Privatkunden zu verschaffen. Nur mit Gewinnen aus dem Geschäft mit Privatkunden wird Microsoft die sinkenden Einnahmen aus den Geschäften mit Firmenkunden kompensieren können. Das kann Microsoft auch ohne den Zukauf von Yahoo schaffen. Offen bleibt, ob Microsoft dabei nicht die Zeit davon rennt. Nicht auszuschließen, dass Microsoft in ein paar Monaten zu einem zweiten Angriff auf Yahoo ansetzt. Eine solche Taktik hat nämlich eine andere Softwarefirma, Oracle, in den letzten Jahren mehrmals gewählt und ist so die Nummer 1 geblieben.
Basel sieht sich gerne als Architekturhauptstadt der Schweiz. Mario Botta, Renzo Piano, Dina und Dina. Die Liste zeitgenössischer Architekten, die am Basler Stadtbild gewirkt haben, ist tatsächlich lang. Dieser Bauboom ist allerdings nicht unumstritten. Ambitionierte Pläne sind auch schon an der Urne gescheitert. Vor einem Jahr schickte das Volk ein spektakuläres Casino-Projekt von Star-Architektin Zaha Hadid deutlich Bach ab. Und Ähnliches droht einem neu geplanten Messezentrum des heimischen Architektenduos Herzog und Dömeron. Abgestimmt wird am 1. Juni. Bert Giger.
Wenn Jacques Herzog und Pierre Dömeron in ihrer Heimatstadt Basel wirken, dann richten sie meistens mit der großen Kelle an. So setzen sie mit dem St. Jakobspark neue Akzente in der Stadionarchitektur und bis in ein paar Jahren sollte mit dem spiralförmigen Bürohochhaus des Pharma-Riesen Roche das mit Abstand höchste Gebäude der Schweiz fertiggestellt sein. Auch die Pläne für das neue Messezentrum sind alles andere als bescheiden. Um den zusätzlichen Raumbedarf der Messe Schweiz zu decken, schlagen Herzog Dömeron eine Art Riegelbau vor, welcher zwei bestehende Hallen miteinander verbindet. Der rund 350 Millionen Franken teure Neubau strebt mit 40 Metern Höhe, über 100 Metern Tiefe und gut 200 Metern Länge in neue städtebauliche Dimensionen vor. Für Robert Schies, Präsident des Basler Heimatschutzes und Anführer des Referendumkomitees, ist das alles eine Nummer zu groß. Er spricht von einem Hallenkoloss, der das Stadtbild im Kleinbasel verschandeln würde.
Es wird eine Stadtmauer, die ein hinterer Teil der Stadt abgrenzt gegenüber einem vorderen Teil. Wir sind eine der dicht bebauten Städte der ganzen Schweiz. Vor allem im Kleinbasel haben wir kaum Grünflächen. Und ich meine, wir brauchen diese Freiflächen. Die Privaten dürfen nicht alles einfach für sich beanspruchen.
Zu groß, zu wuchtig. Die Meinungen dazu gehen auf der Straße weit auseinander.
Mir gefällt das sehr gut. Ich finde das eine ganz gute Idee, dass sie so etwas Modernes machen.
Das ist einfach zu gross. Das geht eine Talsperre da vorne.
Viele entscheiden ganz spontan aus dem Bauch heraus, ob ihnen das Messeprojekt gefällt oder eben nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf diese Weise eine Art große Architekturjury bilden. In der Vergangenheit zeigte sich diese Volksjury neuem gegenüber eher skeptisch. Ein neues Casino blitzte an der Urne ebenso ab wie ein Multiplex-Kino oder noch früher ein gewagtes Brückenprojekt über den Rhein. In den meisten Fällen übrigens gegen eine geschlossene Front aus Parteien und Verbänden. Auch Fritz Schumacher, der als Kantonsbaumeister für den städtebaulichen Aufbruch in Basel steht, musste seine Pläne mehr als einmal revidieren. Trotzdem hofft er am 1. Juni eine Mehrheit für das Messeprojekt begeistern zu können. Denn die Stadt erhalte einmal mehr moderne Architektur vom Feinsten.
Da bin ich wirklich sehr beruhigt, dass mit dem Büro Herzog und Dömeron eine Verantwortung in diesem Projekt steht, die nicht einfach sich selber reduziert.
Dass der Basler Souverän in ästhetischen Fragen häufig konservativer denkt, kann Fritz Schumacher aber nachvollziehen.
Unsere Feriensouvenire auf dem Kaminsockel, die entsprechen bei vielen nicht den ästhetischen Ansprüchen, aber sind trotzdem vertraute Gegenstände, die wir eigentlich so akzeptieren. Und so, denke ich, geht auch die Bevölkerung mit der Stadt um, dass es für sie die Vertrautheit ist, die die Basis legt. Wie beurteile ich Veränderung?
Wie die Baslerinnen und Basler den Messeneubau beurteilen werden, ist ziemlich offen. Im Unterschied zu früheren Architekturabstimmungen dürfte dieses Mal nicht alleine der persönliche Geschmack den Ausschlag geben. Ins Gewicht fallen vielmehr auch wirtschaftliche Argumente. Die Messe und vor allem deren Flaggschiff, das alljährliche Stelldichein der Uhren- und Schmuckbranche, bringen nicht nur eine gute Portion Glanz und Glamour nach Basel, sondern vor allem auch Wertschöpfung im dreistelligen Millionenbereich.
Beat Giger.